Herr Jesus Christus, du hast uns etwas zu sagen. Bitte hilf uns durch das Wirken deines Geistes, dass wir das aufnehmen und im Alltag umsetzen können. Amen. Liebe Gemeinde, Rogate Exaudi, zwei merkwürdige Bezeichnungen für Sonntage, bei denen es ums Beten geht. Und so ist für manchen vielleicht das Gebet so eine etwas fremdartige Sonntagsübung. Und für Jesus gehörte es in den Alltag. Und er hat so gebetet, dass die Jünger merkten, da geht etwas ab, was uns fehlt. Jesus, wie machst du das? Wie können wir beten? Zeig uns das. Wir merken, da ist eine Kraftquelle, wo wir Mühe haben, daraus auch so zu schöpfen, wie du das getan hast. Wie geht das? Und da sagt Jesus Folgendes, Lukas 11. Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft, aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und ich sage euch, bittet, und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Soweit Jesus. Vielleicht kannst du dir das ja vorstellen. Du hast einen Nachbarn, mit dem du befreundet bist. Und du hast in deinem Haus oder Grundstück was zu tun und da brauchst du mal eine Schubkarre oder den Autoanhänger, um was fortzufahren oder auch nur eine Bohrmaschine, weil deine kaputt gegangen ist. Und du weißt, mein Nachbar hat es. Was tust du? Natürlich gehst du hin und borgst dir das. Mit welcher Erwartung gehst du hin? Natürlich mit der, dass du bekommst, was du brauchst. Und während du hingehst, stellst du dir schon innerlich vor, wie du mit der Schubkarre oder der Bohrmaschine oder dem Autoanhänger wieder nach Hause gehst. Ist doch klar. Oder die Jüngeren, wenn ihr vom Sport nach Hause kommt oder einer langen Wanderung und einen Mords Hunger habt, was macht ihr dann? Ihr geht in die Küche. Und die Kleineren, die werden die Eltern fragen, ich habe Hunger, mach mir bitte was zu essen. Mit welcher Vorstellung tut ihr das? Oder die Kinder? Natürlich mit der Vorstellung, dass sie bald am Tisch sitzen und sich den Bauch vollschlagen können. Und für die Eltern ist es ganz selbstverständlich, dass sie den Kindern ordentlich zu essen geben und im Übrigen auch alles andere, was für ihr Leben wichtig ist. So sollte es jedenfalls sein. Wozu erzähle ich das? Weil Jesus genau solche Selbstverständlichkeiten als Beispiel nimmt und sagt, was in eurem Miteinander alltäglich und klar ist. Das müsste doch in eurer Gottesbeziehung erst recht alltäglich und klar sein. Also, wenn du ein Gebet sprichst und Gott um etwas bittest, Mit welcher Erwartung, mit welcher Vorstellung tust du das? Herr, ich bitte dich, dass du mir deinen Heiligen Geist oder mehr von deinem Heiligen Geist gibst, so wie es im Neuen Testament steht. Ich möchte das gern jetzt von dir empfangen. Herr, ich bitte dich, dass meine Kinder oder meine Eltern oder mein Nachbar dort, dass die zum christlichen Glauben kommen. Oder Herr, ich habe hier ein Problem, ich brauche dieses und jenes. Mit welcher Erwartung und Vorstellung betest du das? Wenn du als Mann zu Hause mal die Räder wechseln musst und du weißt, mein Nachbar hat einen ordentlichen Wagenheber, dann gehst du hin und sagst, borg mir den mal für eine Stunde. Dann machst du das. Wenn du als Hausfrau angefangen hast, Kuchen zu backen, plötzlich merkst du, mir fehlen noch zwei Eier, der Laden hat zu, und du hast eine Nachbarin, die vermutlich Eier hat, dann gehst du dorthin und borgst die dir. Du kennst sie, du weißt, die haben den Wagenheber oder haben vermutlich auch noch zwei Eier, und ich habe eine gute Beziehung zu denen, die werden mir helfen, ist doch klar. Also wird es beim Beten doch auch so sein, wenn du Gott um seinen Geist bittest oder um mehr von seinem Geist, dann tust du das in der Erwartung und Vorstellung, dass du ihn bekommst, so wie es in der Bibel steht. Und wenn du daran bittest, dass deine Kinder oder Eltern zum Glauben kommen oder dein Nachbar, dann stellst du dir vor, wie sie anfangen, nach Gott zu fragen und mal eine Bibel haben wollen und da anfangen zu lesen und anfangen zu beten und in die Gemeinde kommen und fragen, was ist da eigentlich und wie geht das hier und wie sie schließlich ja ihr Leben Gott ausliefern und ihr Leben verändert wird. Und wenn du um etwas bittest, was du im Alltag brauchst, dann hast du die Erwartung, dass du eben die notwendige Arbeitsstelle bekommst oder wenigstens die notwendige Unterstützung, dass die Formulare dort ankommen und verstanden werden, dass du die Wohnung bekommst, die du brauchst oder die Kleidung oder was es auch ist. Ist das so? Oder betest du nur dies und jenes ohne die Erwartung, dass auf dein Gebet hin etwas geschehen könnte oder sogar wird? Bist du überrascht, wenn dein Gebet erhört wird? Oder bist du gewiss, Gott hört mein Gebet und wird handeln? Also ein Kind, das seine Eltern um Essen bittet, ist nicht überrascht, wenn es tatsächlich was bekommt. Vielleicht sogar das Essen, was es sich gewünscht hat. Das Kind weiß, meine Eltern haben zu essen da, denen liegt an mir und die geben mir selbstverständlich, was ich brauche. Warum ist das in unserem Gebetsleben nicht unbedingt so? Jesus sagt doch, wenn schon ihr, die ihr im Grunde eures Wesens böse seid, so sieht uns Gott, wenn ihr schon euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr erst Gott? Wenn das bei euch schon selbstverständlich ist, wie viel mehr erst bei Gott? Traut ihr denn dem Gott, der allein gut ist und der wirklich gut ist, der allmächtig ist, der alles hat, der alles kann, der euch lieb hat, traut ihr diesem Gott weniger zu als euch selber und eurem Nachbarn? Bei euch selber und untereinander wisst ihr, wie ihr dran seid, aber mit Gott kann man nur Katz und Maus spielen oder blinde Kuh oder Lotterie. Da weiß man nie, ob man was findet oder kriegt. Aber hallo. Woran könnte es liegen, wenn sich unser Beten oder unsere Gebetserwartung so wenig deckt mit dem, was Jesus hier sagt? Woran könnte es liegen, dass oder wenn sich unser Beten oder die Wirkung unserer Gebete doch einigermaßen von dem unterscheidet, was die Bibel unter Beten versteht und auch beschreibt? Ich denke, es könnte zwei Gründe haben, alle beide oder einen davon. Der erste, wenn du einen Nachbarn hast, um den du dich nie geschert und gekümmert hast, den du nie gegrüßt hast, nie guten Tag gesagt, mit dem du vielleicht sogar im Streit liegst, und wenn du zu dem gehst und dem Autoanhänger oder die Bohrmaschine bittest, dann wird er dir wohl eher einen Vogel zeigen als die Bohrmaschine oder den Autoanhänger. Wahrscheinlich würdest du auch diese Reaktion schon befürchten oder erwarten. Vielleicht würdest du auch gar nicht hingehen. Warum sollte er dir helfen, wenn du überhaupt keine Beziehung zu ihm hast? Wenn das Neue Testament über Beten spricht, dann davon, dass Kinder Gottes mit ihrem Vater im Himmel vertrauensvoll sprechen. Nach der Bibel ist jeder Mensch Geschöpf Gottes, aber kein Mensch von Natur aus Kind Gottes. Auch die Taufe macht uns nicht automatisch zu Kindern Gottes, sondern allen, welche Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, sagt die Bibel. Kind Gottes ist jemand, der eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus hat und durch Jesus Christus diese Vertrauensbeziehung zu Gott, dem Vater. Kind Gottes ist jemand, in dem etwas von Gott lebt, der etwas von Jesus oder der Jesus im Herzen hat oder der Gottes Geist im Herzen hat, kann man auch sagen. So wie die eigenen Kinder die sind, die Mann, also der Mann gezeugt hat oder die Frau geboren hat. Und da lebt etwas von den Eltern in den Kindern, logisch. Und Kinder Gottes sind die, die von Gott her oder von oben her aus dem Geist Gottes wiedergeboren sind, sagt die Bibel. Die Existenz Gottes für möglich zu halten oder sogar fest davon überzeugt zu sein, dass es Gott gibt, nützt allein noch nicht so sehr viel. Genauso wenig, wie es etwas nützt, wenn ich weiß, es gibt da einen Nachbarn. Ich habe den schon von Weitem gesehen und es haben mir auch manche schon was von dem erzählt. Ich weiß einiges über den. Solange du keine persönliche Beziehung zu dem Nachbarn hast oder wenn diese Beziehung gestört ist, wirst du normalerweise von ihm nicht so sehr viel Gutes erwarten können. Wirklich beten können nur Kinder zu ihrem Vater, so wie Jesus als Sohn Gottes zu seinem Vater gebetet hat. Und die Bibel sagt, wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Das Erste ist also, das Verhältnis zu Gott muss stimmen. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und als seine Kinder zu dem Vater kommen. Falls das nicht klar ist, dann suche dort Klarheit. Du darfst dir helfen lassen von Christen dabei. Eine Vertrauensbeziehung ist immer eine wechselseitige Sache. Gott hat sein großes Ja längst zu uns gesagt. Daran brauchen wir nicht zu zweifeln. Das steht fest wie nur irgendwas. Schon 2000 Jahre lang steht das fest. Und unsere Kirche macht dieses große Ja Gottes nochmal an der Säuglingstaufe fest. Gott sagt Ja zu dir, er nimmt dich, egal was du getan hast oder tust oder nicht getan hast oder tun kannst oder nicht tun kannst, ist egal. Gott sagt Ja. Aber Beziehung ist zweiseitig. Also, dass unser kleines Ja da auch noch dazukommt, dass das zusammenkommt. Wirklich beten können nur Kinder zu ihrem Vater und davon geht Jesus hier aus. Das muss zuerst geklärt werden. Und ein zweiter Hinderungsgrund für Gebete, die erhört werden, könnte sein, dass wir auch als Kinder Gottes mit dem Glauben unser Problem haben oder danach im Unglauben leben. Ich habe das ja am Anfang sehr bewusst so formuliert, wenn du zu deinem Nachbarn gehst und ihn um etwas bittest, mit welcher Erwartung und Vorstellung tust du das? Du tust es mit der, dass du bekommst, was du brauchst. Du siehst das innerlich schon vor dir. Oder wer die Eltern um Essen bittet, der erwartet, dass er es bekommt, der sieht den Tisch schon gedeckt vor sich, auch wenn sie noch dabei sind, es vorzubereiten. Und wenn du Gott um etwas bittest, mit welcher Erwartung oder Vorstellung tust du das? Warum reite ich darauf so herum? Das, was du erwartest und dir vorstellst, ist genau das, was du glaubst. Das, was du erwartest und dir vorstellst, was du vor dir siehst als Ergebnis deines Betens, ist das, was du glaubst. Siehst du im Geist die Erfüllung schon vor dir? Lebst du in dieser Erwartung, mein Gebet wird erhört? Ich weiß noch nicht wann und wie, aber ich weiß, es kommt. Gott wird handeln. Kann und darf man so beten? Jesus würde fragen, wie denn sonst? Wir sagen vielleicht, Moment mal, wir kennen doch Gottes Willen nicht. Also, wir können doch seine Weisheit nicht ergründen. Und deshalb müssen wir doch völlig offen lassen, ob auf unsere Gebete etwas geschieht und was. Und das klingt erst einmal sehr, sehr demütig und einsichtsvoll und christlich, und es ist ja auch was dran. Es ist ja auch was dran. Und trotzdem ist genau das oft eine Ausrede für Unglauben oder ein Ausdruck von Unglauben. Bleiben wir bitte mal bei Jesus an dieser Stelle. Er sagt, ihr erwartet selbstverständlich voneinander Gutes. Ihr tut einander selbstverständlich Gutes. Das traut ihr euch gegenseitig ohne weiteres zu. Ihr habt zu euren Freunden und Eltern das Vertrauen, dass sie eure Bitten erhören. Und zu Gott habt ihr dieses Vertrauen nicht? Ist Gott schlechter als ihr? Kann er weniger als ihr? Liebt er euch weniger als eure Freunde und Eltern? Nennt ihr das Glauben? Wollt ihr so beten, indem ihr Gott kleiner macht und ihm weniger zutraut als euch? Gott ist heilig, er ist vollkommen, Gott ist Liebe, Gott allein ist gut, im Vergleich zu ihm seid ihr böse. Und deshalb ist es so logisch und folgerichtig, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel vom Himmel her denen Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Im Leben mit Gott sollte dasselbe selbstverständlich sein wie im Leben miteinander. Was wir einander zutrauen, dürfen wir Gott erst recht zutrauen. Und wo Gottes Güte und unser Glaube zusammentreffen, da werden Gebete erhört. Da werden Gebete erhört. Und wenn es doch nicht klappt? Jesus ermutigt dir vorher, bleib dran. Mag sein, dass die Antwort nicht gleich kommt. Mag sein, ihr müsst die Bitten wiederholen. Das ist unter Menschen manchmal auch so. Manchen muss man 10-mal gehen, bis man einmal was kriegt. Mag sein, ihr müsst euren Bitten Nachdruck verleihen. Ihr müsst mal Rabatz machen, wie dieser Mann da um Mitternacht hier. Komm, mach auf, ich brauche das jetzt. Manchmal müssen wir die Ernsthaftigkeit und die Dringlichkeit unseres Betens auch zum Ausdruck bringen. Und nicht nur, Herr, wenn du willst, könntest du das ja mal machen. Das ist noch nicht diese Dringlichkeit. Dringlichkeit kann man zum Beispiel zeigen durch Fasten. Das Anliegen ist mir jetzt wichtiger als Essen und Trinken. Gott, ich meine das ernst. Ich bitte, antworte. Jesus sagt, wenn ihr bittet, dann kriegt ihr auch. Wenn ihr sucht, dann findet ihr. Wenn ihr anklopft, heute würde er sagen, klingelt, dann geht die Tür auf. Und damit wir es wirklich kapieren, wiederholt er das hier nochmal. Jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, findet. Jedem, der klopft und klingelt, wird geöffnet. Hat's geklingelt bei euch? So wirkt es auf mich, wenn Jesus das so wiederholt. Und wenn immer noch nicht, dann sollten wir vielleicht mit der Bitte anfangen, die Jesus hier als Beispiel anführt. Es ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo wir ermutigt werden, für uns selber um den Heiligen Geist zu bitten. Alle anderen Stellen setzen voraus, dass Christen ihn haben, das ist der Normalfall, oder dass Christen für andere um ihn bitten. Es gibt eine Stelle, das ist die, dass wir für uns um den Heiligen Geist bitten dürfen. Und für manche scheint das so eine Art Phrase zu sein. Gott, gib mir bitte deinen Geist. Uns scheint daraufhin nie etwas zu passieren, weil Phrasen halt nichts bewirken, außer dass sie das Gehirn ausleeren und einen auf den Geist gehen, einen müde machen. Alle Jahre wieder singen wir zu Pfingsten, komm, Heiliger Geist, und nichts ändert sich oder scheint sich zu ändern. Sind aus diesem Feuer, aus dieser Kraft, aus diesem Sturm, die alles in Bewegung gebracht haben, sind da inzwischen kraftlose Phrasen draus geworden? Könnte es sein, dass wir hier etwas verloren haben, wovon Jesus sagt, auch heute für uns, da dürft und müsst ihr neu bitten, dass Gott es neu schenkt, wirklich schenkt. Selbstverständlich wird der Vater aus dem Himmel Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, sagt Jesus. Merkwürdigerweise steht hier Heiliger Geist ohne Artikel im Urtext. Und das bedeutet dann eher etwas vom Heiligen Geist oder mehr vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt bereits in jedem wiedergeborenen Christen. Aber er kann mehr oder weniger Einfluss haben. Man kann geistlich ausgetrocknet sein oder überfließen. Man kann voll Heiligen Geistes sein, erfüllt mit ihm oder einigermaßen leer. Bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist spielt in der Bibel nicht nur das persönliche Gebet, sondern sehr häufig die Segnung mit Handauflegung durch geisterfüllte Christen eine große Rolle. Das darf man auch heute erbitten und da geschieht sehr viel. Bete mal mit mir, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt werde. Ich brauche das und ich will das. Und ich habe jetzt den Glauben, dass Gott auch mir das schenken will. Beten können ist das größte Vorrecht eines Menschen überhaupt, weil er dadurch mit diesem großen Gott, der alles kann, alles geschaffen hat, in Verbindung kommt und Gott anfängt, in seinem Leben zu wirken. Zu diesem Gebet brauchen wir eine intakte Beziehung zu Gott, dem Vater. Und dazu brauchen wir einen Glauben, der Gott wenigstens das zutraut, was wir einander im Alltag auch zutrauen. Also so viel ist das ja gar nicht. Es hat nichts ganz Außergewöhnliches. Den Glauben, der Gott das zutraut, was wir einander im Alltag auch jeden Tag zutrauen. Und das kommt richtig in Gang durch den Heiligen Geist, den Gott sehr gerne schenkt. Lebe darin. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.